Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Guten Abend, meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich. Guten Abend, meine lieben Zuschauer, Franz Beckenbauer hat mir gerade gesagt, schon wieder Beifall. Er ist aber heute mit Pfiffen und Beifall, so habe ich im Rundfunk gehört, in einer Übertragung in Kaiserslautern beim Spiel gegen den 1. FC Bayern empfangen worden. Warum das?
Ja, schade, dass ich nicht da war, sonst hätte ich den Beifall und die Pfiffe sicher mitbekommen. Aber ich war nicht da.
Er war nicht da. Riecht einer unter der Kamera durch und holt den letzten Ball raus. Wir kommen weiter zum Wasserskifahren.
Kann ich erst Leichtathletik?
Ach, ist ja zu weit.
Ja.
Der Tod ist eine optische Täuschung. Albert Einstein war es, der das gesagt hat. Und mit dem Wort kann einer umgehen oder er kann es nicht. Aber du kannst Mozart lesen in den letzten Jahren seines jungen Lebens. Mit 35 ist er gestorben. Und dann kannst du andere lesen, die also an eine Wiedergeburt glauben. Ich gehöre dazu. Mhm. Da muss man nicht Buddhist sein. Und wenn man sich da einen Weg bahnt, dann hat man eine gute Chance, auch das zu meistern, was gar nicht zu meistern ist, sondern was dir geschenkt wird. Und wenn du nicht umgehen kannst mit dem, was Geschenke bedeuten, dann musst du auch das lernen.
Harry Valerian, der Mitbegründer des aktuellen Sportstudios im ZDF, in seiner Rolle als Moderator und mit einer philosophischen Betrachtung über den Tod und das Altern in der Sendung Maischberger, Menschen bei Maischberger vom Januar 2011. Harry Valerian starb, wie Sie eben auch in den Nachrichten gehört haben, bei Radio 1 drei Wochen vor seinem 89. Geburtstag, Freitagabend, an Herzversagen. ZDF-Intendant Thomas Bellut würdigte Harry Valerian als einen der ganz Großen im Sportjournalismus. Harry Valerian habe die Sportberichterstattung des ZDF nachhaltig geprägt. Noch heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Abschied vom aktuellen Sportstudio, sei er eine bekannte Größe. Tja, der Tod ist eine optische Täuschung vielleicht. Und damit willkommen zum aktuellen Radio 1 Medienmagazin vom 13. Oktober 2012, das sich ganz kurz noch einmal mit dem ZDF beschäftigt, aber dann ausführlich mit Internet, den Piraten und dem Leistungsschutzrecht. Und das natürlich wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wenn ich sehe, was wir gut können, ist das das Bewegtbild. Was die Verlage, die Zeitung gut können, ist es der Text, ganz ohne Zweifel. Jeder soll das machen, was er kann und unsere Aufgabe ist eben Bewegtbild. Und wir werden eine Heute-App in den nächsten Monaten, wenn sie dann fertig ist, vielleicht Anfang nächsten Jahres machen. Und die wird mit Sicherheit nicht in den Verdacht kommen, dass sie zeitungsähnlich, presseähnlich sein könnte.
Ja, dieses Statement des ZDF-Intendanten Thomas Bellut für das Radio 1 Medienmagazin am Tag des Urteils des Landesgerichts Köln zur Tagesschau-App, das war am 27. September, hat jetzt eine Präzisierung erfahren. So hieß es gestern aus Mainz, 2013 sei die Überarbeitung der Mediathek geplant. Bereits Anfang nächsten Jahres ergänzen eine Heute-App und eine ZDF-App für Smartphones und Tablets die bereits etablierte App für die ZDF-Mediathek. Also seit über einem Jahr plant man ja diese Heute-App. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Verzögerung auch mit dem Tagesschau-Urteil zusammenhängt. Außerdem war im Umfeld der Fernsehratssitzung gestern zu hören, dass es Überlegungen gibt, aus ZDF Kultur einen reinen Jugendkanal zu machen. Sind das nun mehr als Überlegungen? Werner Lange fragte für das Radio 1 Medienmagazin ZDF-Intendant Thomas Bellut.
Nein, die gibt es nicht. Wir haben ja vieles an Eigenproduktion reduzieren müssen, um Personal zu sparen. Das, was jetzt noch da ist, ist ein Programm, das bei den jüngeren Zuschauern außerordentlich beliebt ist. Und das zeigt, das Interesse ist da. Nicht? Es ist ja das jüngste Kind in der Digitalfamilie und hat jetzt in den Haushalten, Digitalhaushalten 0,2 erreicht. Und gerade in dieser Gruppe, die man erreichen möchte, wenn man einen Jugendkanal machen würde, ist der Kulturkanal erfolgreich. Das ist, finde ich, erstmal interessant, aber bei den Restriktionen, die ich im Augenblick im Personalbereich, die mir auferlegt wurden, ist meine Fantasie sehr begrenzt, Neues zu machen. Das kann man nur durch Verzicht machen.
Auch in der ARD denkt man über Veränderungen nach. Allerdings gibt es dort noch Uneinigkeit, welche Altersstruktur die Zuschauer haben sollten. Wie weit sprechen Sie jetzt mit den Damen und Herren der ARD-Anstalten?
Es gibt erste vorsichtige Gespräche, aber nochmal, das ist nicht mein dringlichstes Problem zurzeit. Die Altersgruppe ist klar, das ist die unter 20, ja, die den Kika verlassen hat sozusagen mit 12 und dann bis 20 ohne öffentlich-rechtliche intensive Begleitung ist. Und auf die sollte es zielen. Es lohnt sich schon. Die Gruppe guckt durchaus Fernsehen. Das ist ein Irrtum zu glauben. Sie gucken nicht. Sie gucken halt ihre Sachen.
In der Medienpolitik gibt es trotzdem Kreise, die fordern, dass ARD und ZDF einen Jugendkanal gemeinsam machen sollen. Wer hat für eine Zusammenarbeit dann mehr zu bieten? Sie oder die ARD? Wer wird den Hut aufhaben und wo könnte man so einen Sender denn ansiedeln?
Das kann ich wirklich noch nicht beantworten, weil es dazu noch gar keine Gespräche gegeben hat. Sie haben ja gehört, ich habe vorsichtiges Interesse an dem Thema, jüngere Zuschauer zu erreichen. Das tun wir jetzt schon mit dem Kulturkanal, übrigens auch mit Info, der gerade in der Gruppe auch nicht gar nicht unerfolgreich ist. Also warten wir das erstmal ab. Erstmal bin ich froh, dass wir diese drei Digitalkanäle machen können. Und ich bin offen für Diskussionen. Mehr kann ich zurzeit nicht sagen.
Trotzdem wird Ihre Kulturabteilung im Moment ja mehr in Berlin zusammengefasst als hier in Mainz. Hat das einen Grund?
Nein, wir hatten ohnehin schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Kultur in Berlin stationiert waren. Bisher hatten wir unterschiedliche Abteilungen, die einen für die Kulturzeit und die anderen für Aspekte und für weitere Gesprächskultursendungen. Und jetzt machen wir Plattformredaktionen. Wer gute Stücke für die Kulturzeit macht, kann genauso gut für Aspekte arbeiten und umgekehrt. Und das ist einfach eine sinnvolle Sparmaßnahme, die der Qualität keinerlei Abbruch leistet.
Der ZDF-Intendant Thomas Bellut für das Radio 1 Medienmagazin. Ja, da dachte ich, da kommt noch was, aber jetzt war der Titel von David Bowie schon zu Ende. Themawechsel natürlich, nicht Musik, sondern es geht jetzt um ein Buch und mit Büchern aus Papier, das ist ja irgendwie paradox, die sich mit den Auswirkungen des Internets auf unser tägliches Leben auseinandersetzen, ließe sich inzwischen ein kleines Buchregal füllen. Meist geht es ja in diesen Büchern darum, wie gefährlich oder wie toll das Netz ist. Was all diese Publikationen vereint, ist, dass sie aus dem Nachdenken über Wohl und Wehe digitaler Technologien einen Glaubenskrieg machen. Inzwischen, so möchte man meinen, ist denn auch vieles, wenn nicht gar alles gesagt zum Netz und man könnte es erstmal gut sein lassen. Aber nein, es gibt ein neues Buch, passend zur Frankfurter Buchmesse in Frankfurt-Main, Internet, Segen oder Fluch. So haben Sascha Lobo und Katrin Passig ihr Werk überschrieben. Und meine Kollegin Vera Linz hat es bereits ausgelesen. Wie ist es, für wen ist dieses Buch vielleicht für Schnellleser?
Ja, und es ist auch leicht lesbar. Also, aber es ist schon für alle gedacht, die sich irgendwie über das Internet Gedanken machen. Also sowohl für Skeptiker und Technikpessimismus, die den Untergang des Abendlandes befürchten. Also denen kann das Buch helfen, die schlimmsten Ängste zu lindern. Aber auch für Technikoptimisten, die euphorisch das Netz begrüßen und denken, nun wird alles besser. Die können sich mit dem Buch ein bisschen relativieren. Für beide Seiten ist es empfehlenswert, denn Lobo und Passig stellen sich genau zwischen die Fronten. Und sie wollen mit dem Buch auch Vermittlungsarbeit leisten, Verständnis für die Gegenseite herstellen und damit die oft fruchtlose Debatte auf eine neue Stufe heben. Denn wie Sascha Lobo sagt, ein erster Schritt, um die Debatte zu verbessern, ist erst einmal Respekt vor der anderen Seite zu haben, auch wenn sich das erstmal total abgelutscht anhört.
Das heißt, dass man respektiert, auf der anderen Seite, mit der man gerade diskutiert, sind normale, vernünftige Menschen, die nicht total verblödet sind. Die tun das, was sie tun, aus Gründen und die sind nicht besser oder schlechter als die Gründe, die ich habe. Das zu begreifen, das ist, glaube ich, ein erster und wichtiger Schritt. Der ist nur eingeschränkt konkret, aber der ist sehr, sehr wirksam, weil sich daraus ergibt, dass man die eigene Haltung eben nicht mehr als den Nabel der Welt betrachtet, sondern merkt, auf der anderen Seite gibt es auch Argumente, die nicht völlig ausgedacht und schwachsinnig sind.
Ja, das machen Sie schon ziemlich deutlich, welche Argumente jede Seite hat und dass die eben oft auch nachvollziehbar sind.
Du sagst, Sie wollen die Debatte auf eine neue Stufe heben. Gelingt Ihnen das mit diesem Buch? Überschätzen Sie sich da nicht vielleicht?
Also ich finde, dass die Idee durchaus aufgeht, ja. Also auch wenn vielleicht dieser gewohnt ironische Unterton, den beide ja sehr oft haben in ihren Publikationen, wenn der Ton manch einen nerven mag und auch wenn man am Ende immer noch nicht weiß, wohin das nun führt mit diesem Internet, so gelingt es dem Buch doch, finde ich, zumindest die Diskussion darüber zu versachlichen. Das finde ich gut. Und es überrascht auch so ein bisschen, denn gerade bei Lobo und Passig, die ja in der Netzszene Namen haben als Berater, als Autorin, wäre etwas mehr Technik-Euphorie durchaus naheliegend gewesen, aber darauf haben sie also komplett verzichtet. verzichtet. Und stattdessen nehmen sie sich die wichtigsten Streitpunkte rund ums Internet vor. Beschleunigung, Informationsüberflutung, Arbeitsplatzverluste, Verlust von Kulturtechniken, Isolation, Datenschutz und so weiter. Und sie vergleichen diese Diskussion mit Technikdebatten aus früheren Jahrhunderten und räumen auch mit einigen hartnäckigen Mythen auf. Und einer, den ich wirklich sehr interessant finde, weil es mir, glaube ich, ehrlich gesagt auch immer bis dahin so ging, ein so ein Mythos lautet der, dass Andersdenkende einfach nur keine Ahnung haben, nach dem Motto, also wenn man denen nur die richtigen Informationen gibt, dann wissen sie Bescheid und dann werden sie auch schnell zum Optimisten oder Pessimisten, je nach Ausgangslage. Und diese Annahme ist eben wirklich falsch, weil diese ganzen moralischen Argumente, die da ausgetauscht wurden, da stehen ja immer Interessen dahinter, Verliererinteressen, Gewinnerinteressen und so weiter. Und das muss man eben alles wissen, um überhaupt so eine Debatte führen zu können.
Das ist ja interessant. Also Internet und ich sag mal jetzt so ein Beispiel Eisenbahn, das war ja auch ein heiß diskutiertes Phänomen, aber mehr unter dem Aspekt, glaube ich, dass man meinte, das vertragen die Menschen nicht durch die hohe Geschwindigkeit. Diese Diskussion gibt es natürlich jetzt auch, dass man sagt, zu viel Internet ist ungesund und so weiter. Aber lässt sich das wirklich vergleichen, so Technologie, Technikentwicklung mit dem, was wir heute diskutieren?
Also ich finde schon, also die Themen sind nach wie vor aktuell. Es gibt sicherlich ein paar neue Details, aber es ist sehr vergleichbar mit alten Debatten. Und das liest sich auch sehr unterhaltsam. Vieles ist schon bekannt, aber die beiden sind sehr belesen. Sie bringen ganz viele Beispiele und man sieht eben wirklich, dass wir es mit einer Neuauflage alter Diskussionen zu tun haben. Und das ist auch richtig lustig. Also dieses Eisenbahnbeispiel, das du sagst, das bringen sie auch an. Das ist ja heute ganz anders. Heute setzt man sich in den Zug und entspannt, indem man die Landschaft sozusagen vor sich herziehen lässt. Damals hatte man Angst, die Leute wären ein bisschen irre davon. Oder auch im 14. Jahrhundert gab es schon Klagen darüber, dass wenn jetzt Bücher gedruckt werden, dass dann doch jeder seine Meinung schreiben kann und dass wir überflutet werden mit lauter Müll sozusagen. Oder im 19. Jahrhundert hatte man Angst vor der Beschleunigung durch Autos, dass es physische Schäden richtig gibt am Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, die Leute von damals wüssten, wie es heute hergeht, dann hätten die ja wahrscheinlich, wären sie ja völlig ausgeflippt, ja.
Nun muss man mal überlegen, also einerseits, wenn man ein Buch schreibt, um die Debatte zu heben, dann muss man ja nicht nur Verständnis für die jeweils eine oder andere Seite haben, sondern man muss ja auch Argumente liefern können, um möglicherweise seine eigenen Ängste oder seine eigenen Vorurteile abzubauen. Schafft das dieses Buch, Antworten zu geben auf die Digitalisierung?
Nein, es gibt keine Antworten darauf, wo es hingehen wird und es gibt auch keine Antworten auf die wichtigen Fragen, so gut wie gar nicht. Es gibt halt nur wirklich eigentlich vor allem in der Rückschau ist es der Versuch, sozusagen Verständnis zu entwickeln, dass man, sagen wir mal, in der Vergangenheit gesehen hat, es kam ja auch nicht so schlimm, wie alle befürchtet haben, auch nicht so gut, wie alle gehofft haben, aber man hat immer wieder gelernt, damit umzugehen als Mensch und das ist, glaube ich, der Hauptverdienst. Also Sie sehen Ihr Buch zuallererst als eine Gebrauchsanweisung für Diskussionen und die Antworten auf die wichtigsten Fragen müssen andere finden, aber immerhin ist das ja auch schon mal was. Also ich habe Katrin Passig gefragt, woran man denn merken würde, dass Ihr Buch etwas bewegt hat.
Ich glaube, man könnte das zum Beispiel in der Urheberrechtsdiskussion daran merken, dass weder die Position vorgetragen würde, es ist doch alles ganz einfach, wir wollen doch im Prinzip alle dasselbe, und andererseits aber auch nicht die Position vorgetragen würde, die Urheberrechtsdiskussion ist Krieg und man muss die Gegenseite bekämpfen und es kommt drauf an, da eine starke Front zu zeigen und den Raubkopierern das Handwerk zu legen und was dann immer so die Maximalforderungen sind. Also diese Vorstellung, dass man so einen einfachen Feind hat, wenn diese beiden Positionen etwas weniger präsent wären, im Moment habe ich das Gefühl, machen sie so ungefähr 98% der Debatte aus, dann könnte man daran ablesen, dass die Dinge besser geworden sind.
Also Sie wollen eigentlich, sagen wir mal, einen ehrlichen, transparenten Dialog und der fehlt ja auch, wenn wir Stichwort Manfred Spitzer nehmen, auch wirklich die Urheberrechtsdebatte, das sind so zugespitzte Fronten und da fehlt ja auch oft die Ehrlichkeit.
Also Manfred Spitzer, Internet macht dumm. Ja. Genau. Ich hatte am Anfang so ein bisschen ironisch gesagt, mittlerweile füllen Papiermedien ganze Bücherregale über das Internet. Das stimmt nur halb, weil es gibt natürlich auch immer oder sehr oft E-Book-Varianten. Die sind meist dann aber auch käuflich zu erwerben. Hier gibt es ein E-Book, was dem Kopierschutz sozusagen fehlt. Das, ich weiß nicht, also Sascha Lobo ist das wahrscheinlich zu verdanken, dass er da sich beim Verlag stark gemacht hat. Stichwort wieder Julia Schramm, ne? Klick mich. Die hat es ja offenbar nicht geschafft, das als kopierschutzloses E-Book irgendwie zu vertreiben. Warum hat er das gemacht?
Ja, möglicherweise ist Sascha Lobo und Katrin Passig, vielleicht sind sie ein bisschen klüger als Julia Schramm. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber sie haben sozusagen aus den letzten Jahren gelernt und aus der Not in Anführung eine Tugend gemacht. Ich habe ihn gefragt, warum man also auf den Kopierschutz verzichtet hat.
Wir beide haben über die Jahre viel persönlichen Ärger gehabt mit dem, was man DRM nennt, Digital Rights Management, also harte Kopierschutz, der in eine Datei eingebrannt ist. Das ist etwas, was normale Nutzer wahnsinnig ärgert, weil es die Nutzung sehr einschränkt. Und durch unser beider Leiden waren wir sehr offen dafür, dass Rowohlt sich endlich entschlossen hat, das mal wegzulassen. Das ist nicht eine Ansage, ach, alles frei kopieren, super, könnt ihr machen, wie ihr wollt, das finde ich doof. Aber es ist einfach ein Zugeständnis dazu, dass dieser angebliche Kopierschutz einfach in 0,2 Sekunden mit dem richtigen Programm zu knacken ist und deswegen völlig hinfällig ist und nur die nervt, die eben versuchen, da einigermaßen ehrlich umzugehen.
Vielleicht sollte man noch, ja.
Ich wollte nur sagen, und natürlich kann man das Buch auch kopieren, ne? Das ist ja auch möglich. Das Papierbuch.
Ja, klar, aber es ist einfach ein bisschen lästig. Es kostet im normalen örtlichen Fachhandel 19,99 Euro, hat 304 Seiten, das vielleicht zu dem Aufwand, und heißt Internet Segen oder Fluch. Die Autoren nochmal, Katrin Passig, Katrin mit TH und Sascha Lobo, erschienen bei Rowohlt, wie auch eben gehört. Und jetzt hole ich gleich noch jemanden zusätzlich ins Boot, der das Buch schon gelesen hat. Durch Zufall, wie wir gerade erfahren haben, unsere nächste Gästin, sagt man das überhaupt Nein. so, weibliche Art? Nein, unser nächster Studiogast Iris Marx vom RBB, von der Klartext-Redaktion, die sich auch intensiv mit Urheberrechts- und Leistungsschutzrecht-Problematiken auch der Piraten beschäftigt hat, dazu gleich. Dieses Buch, ist das durchaus geeignet? Bist du da sozusagen gleicher Meinung mit Vera Linz?
Also ich muss da ein bisschen differenzieren. Also um ehrlich zu sein, ich habe es quer gelesen. Also ich habe mir die Punkte rausgesucht, die ich halt interessant finde. Und das ist natürlich, welche Antworten haben die auf Urheberrechtsfragen? Welche Antworten haben die bei der Diskussion, wie ist die Privatsphäre im Netz zu schützen? Das sind so Sachen, die ich halt gerade total spannend finde. Und obwohl die natürlich ehrlicherweise gesagt haben, wir haben keine Antworten auf diese dringenden Fragen, was ja super ist, dass sie es vorneweg sagen, hat es mich dann doch ein bisschen frustriert. Also immer hinten so am Ende des Kapitels so ein bisschen so alleine gelassen zu werden mit, ja okay, jetzt haben wir halt auch keine Antwort drauf. Und was ich halt auch so ein bisschen schade fand, war bei diesen speziellen Punkten, dass da so die Argumente ganz brav irgendwie pro und contra so zusammengetragen wurden und das auch sehr, sehr ausführlich gemacht. Aber leider also hätte ich mir dann noch gewünscht, dass sie so ein bisschen tiefer eingedrungen wären, so von wegen stimmt's oder stimmt's nicht. Und dann war ein Beispiel, hatten sie die ACTA-Debatte, also dieses Handelsabkommen angesprochen, und da gab es dann eine Fußnote und da dachte ich, okay, jetzt kommt da halt ein bisschen Fleisch, und dann stand da in der Fußnote, ach Leute, guckt's doch selber nach. Also das fand ich dann so ein bisschen unbefriedigend.
Also es ist vielleicht eher ein diplomatisches Buch, kann man das so sagen, Vera?
Das ist der ironische Ton, den ich anfangs meinte, den mögen dich alle, mich persönlich stört er nicht, aber manche finden das ganz furchtbar. Aber das ist so ein Buch, hat meine persönliche Statistik ergeben, Leute, die es quer gelesen haben, die finden es meistens doof, und die es durchgelesen haben, finden es gut, und ich lese unheimlich viel, also querlesen finde ich absolut okay und macht auch oft Sinn, aber gerade in dem Buch fand ich mal, man muss es richtig von Anfang bis Ende durchlesen, sonst wirkt es sehr schnell oberflächlich, aber wenn man das wirklich total durchzieht, dann erschließt sich so die Logik und dann erschließt sich auch, dass es Sinn macht, und dann, finde ich, hat man nochmal einen anderen Eindruck, also vielleicht auch Lesetyp für den, der es lesen will, vielleicht richtig durchlesen.
Iris Marx?
Ja, okay, dann mache ich das mal.
Vielleicht kann ich nur ergänzen, ich habe es nicht gelesen, aber auch offenbar Menschen, die das schon per Blog-Eintrag bemerkt haben, dass Sascha Lobo doch immer nur labern würde. Offenbar sind das auch Menschen, die das nur beurteilen anhand der Tatsache, dass es wieder eine neue Buchveröffentlichung gibt. Also erst lesen, dann meckern oder kritisieren ist vielleicht dann immer doch das Interessante. Wir werden nachher im Laufe des Medienmagazins nochmal über Debattenkultur reden. Stichwort Shitstorm.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Vera Linz und Iris Marx. Vera Linz muss ich nicht länger mehr vorstellen, Stammautorin beim Medienmagazin. Aber Iris Marx, vielleicht doch noch ein paar Worte zu dir. Ich sagte vorhin schon RBB Klartext, also du bist beim Fernsehen, aber du bist Juristin von Hause aus. Sogar irgendwie eine mit einer Dissertation im Hintergrund.
Ja, genau so ist es. Ich finde es auch ein bisschen schräg, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe. Aber ich habe in der Tat also das ganze Jurastudium halt gemacht mit erstem und zweiten Staatsexamen und habe dann halt eben dann noch die Doktorarbeit drauf gemacht mit halt Thema das internationale Urheberrecht und die digitale Privatkopie. So, also passt natürlich irgendwie zum Thema, und deswegen ist es auch irgendwo klar, dass ich mir dann immer diese Themen immer wieder ausgesucht habe. Ja.
Das ist insofern wichtig, weil es jetzt auch so ein bisschen den Intelligenzquotienten dieser Sendung erhöhen soll. Zusätzlich zu unseren beiden Meinungen, also auch juristischer Sachverstand jetzt mit in die Waagschale geworfen werden kann. Wir wollen uns nämlich unterhalten, in dieser Woche ist die E-Petition gescheitert, nämlich das Leistungsschutzrecht ich sag mal, durch eine Art Volksbegehren auszuhebeln, kann man das so sagen? Was wäre eigentlich passiert, wenn die 50.000 Stimmen zustande gekommen wären, Iris?
Also ich glaube, ohne jetzt wirklich der absolute Experte in Sachen Petition zu sein, ist es in der Tat nur so, dass man einen Anspruch hat, dass man sich damit befasst. Also man hat dann keinen Anspruch, dass das nicht stattfindet oder so, aber man befasst sich halt dann nochmal damit. Aber es wäre ein Signal, das wäre ganz deutlich gekommen.
Der Bundestag muss sich da
genau
mit befassen.
Ja. Hören wir doch mal, was Bruno Kramm gesagt hat. Er ist ja der bundespolitische Beauftragte der Piratenpartei. Inzwischen geworden, muss man dazu sagen, nachdem man wahrscheinlich dort gemerkt hat, dass nicht jeder alles sagen kann, beziehungsweise dass die Möglichkeit, dass wenn alle reden, nicht einheitlich gesprochen wird und dass man das dann zulasten der Piraten möglicherweise ins Gegenteil verkehren kann, wie auch immer. Hören wir mal, was Bruno Kramm gesagt hat, 2,5 Wochen bevor die Petitionsfrist abgelaufen ist, was er zum Thema Leistungsschutzrecht zu sagen hatte.
Also zuerst mal muss man natürlich sagen, welches Leistungsschutzrecht? Wir reden hier vom Leistungsschutzrecht für Presseverleger und da muss man auch sehr genau drauf achten, weil es gibt unglaublich viele Leistungsschutzrechte und es werden mehr und mehr. Und das ist der Kritikpunkt 1. Es werden immer neue Definitionen für Leistungsschutz entwickelt, wo ein Leistungsschutz greifen soll und das macht natürlich letztendlich die Marktteilhabe schwieriger und schwieriger. Aber spezifisch im Pressebereich ist ja bereits in Paragraph 49 längst definiert, dass ganze Presseartikel natürlich honoriert werden müssen, aber dann an den Urheber. Worum es hier geht, ist eine reine Honorierung von Leistung eines Verlegers, die nichts mit dem Urheber zu tun hat. Und gerade im Internet, wo wir alle diese Struktur, das Netz als solches gemeinsam frei nutzen. Es wird auch niemand genötigt, eine lizenzleistungsschutzrechtliche Abgabe dafür zu bezahlen, dass er HTML-Code verwendet. Außerdem haben Verlage noch dazu die Möglichkeit, über Metatext und über Robot-Text genau zu steuern, welche Teile im öffentlichen Allmende-Bereich des Internets wirklich für jeden verfügbar sind. Und das ist der wesentliche Punkt, dass jeder steuern kann, was er in diesem Netz der Allgemeinheit, der Idee eines freien Netz zur Verfügung stellt. Und wenn man dann diesen Bereich honorieren möchte, dann finde ich das ziemlich fadenscheinig.
Es gibt aber das Argument in der Musik, Sie machen ja Musik, gäbe es so etwas wie ein Leistungsschutzrecht. Also da werden Verlage dafür honoriert, dass sie Musiker sozusagen nicht nur vertreiben, sondern auch produzieren.
Also da muss ich Ihnen sagen, das ist gerade GVL ist ein riesengroßes Problem. Da gibt es ganz viele Problempunkte. Natürlich muss ein Leistungsschutzrecht zum Beispiel die Leistung eines einzelnen Studiomusikers honorieren, der sein Herzblut in Solo, in Gitarrenlauf, in was er auch immer spielt, schützt, weil der wirklich auch eine Art von künstlerischer Leistung beibringt, die auch urheberrechtlichen Wert hat. Wenn dagegen aber, und das ist der eigentliche Kritikpunkt an dem Leistungsschutzrecht im musikalischen Bereich, vor allem Plattenfirmen nur dafür, dass sie sich eine Promokampagne ausdenken, für sich ein Leistungsschutzrecht plädieren und im Gegensatz natürlich zu dem einzelnen Musiker, der im Studio arbeitet, ein kleines Honorar bekommt, viel größere Umsätze machen, dann aber prozentuell an diesen Umsätzen errechnet wird, wie viel jeder von diesen Geldern bei der GVL bekommt und dann vor allem Plattenfirmen ihre Leistung honoriert bekommen, dagegen aber der kleine Musiker, der eben teilgehabt hat an der Produktion nicht, sieht man, wie unfair das momentan skaliert ist. Und da sind wir genau in dem Bereich, den wir als Piraten auch kritisieren, die Verwertungsgesellschaften, da müssen wir wesentlich ran. Das betrifft vor allem das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, wo solche so gewisse Stellschrauben jetzt schon angesetzt werden müssen, damit eben diese Ungerechtigkeiten im Verteilungsbereich, gerade bei Leistungsschutzrechten, sich ändern.
Nun haben Sie eine Petition in die Pipeline gegeben, ins Internet, wie es immer so schön heißt. Was erwarten Sie sich davon?
Natürlich, damit dieses Thema in der Öffentlichkeit mehr stattfindet. Und das tut's jetzt auch, wenn man sich die diversen Netzaktivistenseiten anschaut, von Eagle über Netzpolitik, über iRights.org und so weiter. Das Thema wird dort stärker aufbereitet, stärker wahrgenommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, damit es nicht so quasi durchs Parlament gewunken wird. Also einer der Punkte, klar, Öffentlichkeit schaffen und natürlich auf einem zweiten, längeren Weg hoffentlich auch irgendwann dahin zu kommen, dass dieses Leistungsschutzrecht in dieser Form auch nicht greifen wird. Und ich bin mir auch sicher, dass eine Auslistung von Angeboten in Deutschland fatal wäre für viele Verleger und letztendlich will das, glaube ich, auch gar niemand.
Sie wollen wahrscheinlich auch nicht, dass Sie immer in Verbindung gebracht werden mit der These, Sie wollen alles abschaffen, alles ist gratis im Netz, aber dennoch, es ist so ein paffloscher Reflexbogen. Man hört Piraten, Urheber, Leistungsschutzrecht und immer wird gesagt, Sie wollen alles abschaffen. Offenbar stimmt auch mit Ihrer Kommunikation da was nicht, oder?
Das hat mehr damit zu tun, dass es wahrscheinlich manche Bereiche, manche Vertreter im Medienbereich gibt, die versuchen genau das immer zu thematisieren, weil wenn man sich mit uns beschäftigt und sich unsere Reformen zum Urheberrecht anschaut, dann merkt man sofort, da geht's nicht um Abschaffen. Das hat aber ganz wesentlich was damit zu tun, dass große Verlagshäuser, dass große Verbände, die an alten Verwertungsmodellen festhalten, natürlich versuchen, uns so ein Stückchen weit zu diskreditieren. Aber so ist es nun mal, wenn man als junge Partei mit neuen Dingen kommt. Ich kann mich erinnern, damals in den 80ern, als die Grünen mit der Forderung kamen, Abrüstung, da wurde auch von allen Verbänden laut geschrien, dann können wir ja gleich den Russen die Tür aufmachen. Und das ist genau die Art und Weise, wenn man mit politisch neuen Ansätzen kommt, wie damals die Friedensbewegung, wie all diese Ausstieg aus der Atomkraft oder wir jetzt mit dieser wirklichen Öffnung hin zu digitalen Themen, aber auch mehr Bürgerbeteiligung, Transparenzsatzung. Wir treiben da ja auch die anderen Parteien vor uns her. Schauen wir uns den Bereich Transparenzsatzung an. Das hatten wir in Hamburg entwickelt. Jetzt fangen die Grünen an, das in Bayern zu machen. Wir haben das Thema Urwahl. Plötzlich macht's jeder. Also man merkt schon auch, dass die Themen, die wir setzen, dann auch stattfinden. Und ein Thema, was ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich als nächstes bringen möchte, was mir wesentlich wichtig für die Parlamente ist, dass es eine Transparenzliste gibt für akkreditierte Lobbyisten, und zwar in allen Parlamenten, um genau diese Bereiche, die bisher hinter verschlossenen Türen stattfinden, eben auch noch transparenter zu machen. Damit der Bürger eine Möglichkeit hat, auch zu sehen, wie kommt es denn eigentlich zur Vergabe von gewissen Dingen? Wieso werden bestimmte Gesetzesinitiativen vorgezogen und andere dagegen nicht? Sehen wir uns an, eine Petition im Fall der GEMA, bestes Beispiel von Monika Bestle, eine ganz, ganz hoch angesehene Petition, die auch zur Unterzeichnung kam durch die gut vernetzte Lobby der GEMA mit ihrem Büro Politische Kommunikation, wurde diese Petition einfach unter den Tisch gekehrt. Und das sind so Dinge, die wollen wir offenlegen. Und da wollen wir Transparenz. Und ich glaube, diese Form von Transparenz wird bei gerade den jungen Menschen auch dafür sorgen, dass es weniger Politikverdrossenheit, mehr Mitbestimmung, mehr Bürgerbeteiligung gibt. Und ich denke, alleine dafür kann uns die Demokratie dann irgendwann dankbar sein, weil das größte Problem einer Gesellschaft ist, wenn die demokratischen Strukturen nicht mehr anerkannt werden.
Letzte Frage, weil Sie Transparenz schon erwähnten. Machen Sie denn auch transparent, dass es bei Ihnen in der Partei auch Defizite gibt? Also nicht jeder ist ja so, sagen wir mal, fachlich ausgebildet wie Sie, was dieses Thema anbelangt, aber viele äußern sich oder viele haben zumindest den Eindruck, reden zu müssen, obwohl sie vielleicht nicht informiert sind. Oder es passiert auch so, dass entgegen der eigenen Philosophie, zum Beispiel Christopher Lauer, einen Urheberrechtsentwurf erarbeitet, der eben nicht Liquid Democracy geprüft ist, sondern man weiß eigentlich gar nicht, woher kommt so richtig. Und das haut natürlich auch so ein bisschen die Vorurteile in die Medienperspektive, dass man hier vielleicht dann doch nicht so ganz an einem Strang zieht.
Es ist natürlich klar, dass es eine Vielstimmigkeit bei uns gibt. Und alleine, da Sie so viele Konflikte aufzählen können, jetzt zuletzt die Geschichte mit Julia Schramm, all diese Bereiche, da fällt Ihnen auf, wir sind Transparenz. Bei einer anderen Partei würde man solche Dinge gar nicht wahrnehmen. Und bei uns werden die öffentlich diskutiert. Und was das Vorpreschen von Einzelnen dann betrifft, das wird dann natürlich auch in der Partei entsprechend abgestraft. Also was das betrifft, funktioniert unsere Basisdemokratie. Wir müssen vielleicht daran ein bisschen arbeiten, dass wir manchmal im Umgang ein bisschen vorsichtiger miteinander sind, damit nicht Menschen gedemütigt werden öffentlich. Ist ganz wichtig, Stichwort Shitstorm. Deswegen auch so wichtig das Bällebad. Also so gesehen, da gibt es schon so Bereiche, wo wir natürlich auch lernen und am Arbeiten sind. Das ist ein offener Prozess, aber Transparenz findet bei uns statt. Man kann sich wirklich jede Sitzung, wenn man möchte, von jedem Vorstand hinterher anhören. Die sind alle aufgezeichnet in unserem Piraten-Wiki, das jeden Tag um Gigabytes wächst, dokumentiert.
Schließen Sie uns da ganz kurz an. Im Buch Klick mich von Julia Schramm. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird sie jetzt von der Parteiführung dafür gemaßregelt oder wie läuft so ein kritischer oder selbstkritischer Prozess?
Ja, also natürlich hat es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die private Seite. Es ist jedem selbst überlassen, wie er seine Vermarktung letztendlich anstellt. Aber dass natürlich da gerade der Bereich Urheberrecht betroffen ist und wir dann intern auch auf allen Ebenen diskutieren. Das betrifft dann nicht nur die Führungsspitze, sondern wirklich jede Gliederung. Bei uns funktioniert Basisdemokratie von unten. Das heißt, wenn Menschen von unten ihre Fragen stellen an den Vorstand, dann werden die auch öffentlich beantwortet. Wir haben jede Woche unsere öffentlichen Mumble-Vorstandssitzungen, wo genau über solche Themen diskutiert wird. Und da würde ich jeden einfach einladen, da mal reinzukommen in so eine Mumble-Session, zu sehen, wie hart dort auch diskutiert wird über solche Dinge. Und das ist, finde ich, genau die Stärke bei uns in der Partei, dass man sich solchen Konflikten dann auch stellt.
Aber wie ist jetzt die generelle Meinung zu diesem Klick-mich-Buch?
Naja, die Meinung zu dem Buch kann ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, ja, ich meine zu dem Verfahren, dass sie sozusagen da eigentlich antipiratisch gehandelt hat.
Also ich denke, es gibt da momentan ganz, ganz viele Meinungsströmungen. Deswegen kann ich da nicht für eine allgemeine Meinung sprechen. Es gibt Leute wie Niedersachsen, die dann plötzlich mal einen Rücktritt fordern. In Hessen ist auch irgendwie sowas in der Art unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es auch eine versöhnliche Richtung, die sagt, ja, wir müssen gerade aus dieser Causa jetzt lernen und noch mehr fordern, dass Urheber mehr Möglichkeiten haben, in der Vertragsverhandlung selbst, gerade wenn es unbekannte Urheber da sind, in der Vertragsverhandlung selbst viel stärker Einfluss nehmen zu können auf einzelne Punkte, die momentan alleine in der Hand des Verwerters sind. Das ist zum Beispiel auch die Abmahnung per se. Das kann der In den meisten Verlagsverträgen ist sowas nicht vorgesehen, die Mitbestimmung, deswegen Reform des Urhebervertragsrechts. Aber auch ganz genauso, wir brauchen für Urheber, gerade für diese kleinteiligen Urheber, eine stärkere Lobby. Und das könnten letztendlich Verwertungsgesellschaften sein, wenn sie denn demokratisch, transparent und auch gleichzeitig verteilungsgerecht werden. Aber da gibt's für uns viel zu tun und da sind wir natürlich auch dran.
Bruno Kramm, der Urheberrechtsbeauftragte der Partei. Woran hat's möglicherweise gelegen, dass da nur die Hälfte, noch nicht mal mehr die Hälfte an gültigen Stimmen zustande gekommen ist. Ist das möglicherweise, was ich in dieser Frage schon vorab formuliert hatte, eher ein Kommunikationsproblem, dass hier die Piraten nicht ganz mit eindeutiger Zunge gesprochen haben und dass man diesem Thema dadurch vielleicht auch nicht so Beachtung geschenkt hat, Vera?
Ja, es gibt drei offizielle Argumente, sagen wir offiziell, also drei Argumente, die so kursieren. Das eine ist, dass es halt ein sehr komplexes Thema ist, was viele Leute nicht so wirklich betrifft und sich sehr schwer vermitteln lässt, dass man halt eine Masse damit erreicht, eine kritische. Das zweite Argument ist, dass es ein Fehler gewesen sei, dass es von den Piraten ausging oder zu nah an die Piraten herangeschoben wurde, weil halt Piraten am Ende ja doch eine Minderheit sozusagen hinter sich haben in diesem Land. Und eine dritte Argumentation ist, dass halt die Formulierung auch sehr unglücklich war. Und es habe wohl auch noch andere Petitionen dazu gegeben, die besser formuliert gewesen seien und die man aber da nicht mit zusammengefasst hat. Also da wird auch sogar so ein Rechtsbruch unterstellt, das müsste man nachprüfen. Und dass aber die jetzt so schlecht geschrieben war, dass es eben man es noch schlechter verstanden hat, als eh schon zu verstehen ist. So.
Iris, würdest du das sozusagen aus juristischer Sicht tatsächlich so sehen, dass das so ein bisschen missverständlich möglicherweise war?
Was heißt missverständlich? Also ich habe für mich hier irgendwie immer so einen Vergleich gezogen zu der ACTA-Kampagne, also das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produktpiraterie, die ja wahnsinnig gut gelaufen ist. Also da hat ja auch Bruno Kramm in Zusammenarbeit mit dem Internetkollektiv Anonymous ein Video gemacht, was echt geflutscht ist. Also danach waren die Leute echt auf der Straße. Was aber hier jetzt bei der Kampagne zum Leistungsschutzrecht gefehlt hat, war halt, dass die bei ACTA, da haben die halt Behauptungen aufgestellt, die mit der Rechtswirklichkeit wirklich nichts zu tun hatten. Also das Beispiel mit dem Tofu-Hühnchen-Rezept, was bei ACTA drin war. Ne? Also man darf noch nicht mal mehr seiner Freundin ein Rezept verraten, sonst steht die Polizei vor der Tür und verhaftet euch beide und bringt euch ins Gefängnis und so, was natürlich nicht stimmte. Das haben die aber auch gemerkt, dass das nicht in Ordnung ist, sowas zu verbreiten. Das haben die jetzt wirklich bei dem Video zum Leistungsschutzrecht, haben sie das überhaupt nicht mehr gemacht. Also da haben sie wirklich versucht, sachlich zu argumentieren und da sieht man mal, wie schwer es dann wirklich ist, an die Leute ranzukommen bei so einer Thematik, weil von der Komplexität, würde ich jetzt mal sagen, nimmt sich das Urheberrecht und auch dann dieser Teilbereich Leistungsschutzrecht, das nimmt sich da jetzt nicht wahnsinnig viel.
Na, ich würde sagen, der Schrecken, den ACTA ausgelöst hat oder auslösen könnte, der ist ein bisschen größer als Leistungsschutzrecht. Also die Vorstellung,
dass man total... Weil man es behauptet hat. Also man hat da Behauptungen aufgestellt, die nicht tragbar waren, die nicht haltbar waren und keiner hat es nachkontrolliert und alle haben sich aufgeregt und was, das kann doch nicht wahr sein, unsere Meinungsfreiheit ist in Gefahr, unser Leben ist in Gefahr und das hat man jetzt beim Leistungsschutzrecht mal nicht gemacht und ja, und dann ist es halt auch nicht so geflutscht.
Ist also das Leistungsschutzrecht untauglich für eine Mobilisierung von Massen, weil es ja im Prinzip erstmal Verleger betrifft und Nutzer von Verlagsprodukten, die online vertrieben werden und möglicherweise auch nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, die dann auch gut verdienend sind wie Google?
Naja, also man hätte durchaus das Thema noch ein bisschen verschärfen können, ne? Weil letztendlich, also wenn da irgendwie Geld fließt, dass das irgendwann vielleicht auch mal Auswirkungen auf die Nutzer hat, dass die dann eventuell auch für Dinge zahlen müssen, die heute noch umsonst sind. Also das ist ja ein Szenario, was denkbar ist, was man halt auch an die Wand zeichnen können, ob es realistisch ist oder nicht. Aber das wurde hier halt nicht gemacht. Also hier wurde wirklich sehr sachlich argumentiert und das war dann halt in der Tat nicht so wirklich der Burner.
Nun hat ja der Bundesrat, glaube ich, gestern am Freitag dieses Leistungsschutzrecht, ja, ich weiß nicht, so durchgewunken ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest hat man jetzt den Eindruck, dass der Widerstand gegen das Leistungsschutzrecht auch durch diese E-Petition vielleicht nicht mehr ganz so stark ist wie früher. Wie schätzt ihr die Chancen ein? Wird es durchkommen? Dass also der eigentliche Sinn dahinter ist ja, dass News-Aggregatoren Texte oder Links oder kleine Textbausteine bezahlen müssen durch Lizenzerwerb bei den Verlegern. Ist das überhaupt praktikabel? Was meint ihr, Vera?
Na, also man muss vielleicht mal sich mal ganz kurz überlegen, was ist denn das Leistungsschutzrecht
überhaupt?
Das ist jetzt
überhaupt? Okay, Entschuldigung.
Entschuldigung, soll ich gar nicht
sprechen? Ich will die Verwirrung am Lautsprecher nur ein bisschen aufdrösen. Jetzt spricht gerade Iris.
Ich bin's, Iris, ja, genau. Ich wollte was sagen. Nee, also man muss sich vielleicht noch mal kurz überlegen, was das Leistungsschutzrecht ist. Das ist ja dem Urheberrecht verwandt und das soll halt eben dann gewährleistet werden, wenn es keine urheberrechtliche Leistung ist, aber derjenige, dem es zusteht, der auch da irgendwie was Gutes tut. Also der Tonträgerhersteller, der zum Beispiel dann halt eben die Dinger rausbringt und der Filmhersteller, der Sendebetrieb. Und deswegen war halt immer die Frage, warum soll der Verleger das nicht auch haben? Ne? Also von daher, das ist es eine gewisse Anpassung an die Leistungsschutzträger, die es sowieso schon im Urheberrecht gibt. Und wie es dann hinterher umgesetzt wird, also wer sammelt das Geld ein und wie wird es dann verteilt, das ist dann die Frage, die man sich dann im zweiten Schritt überlegen müsste. Aber da dieses System im Prinzip ja schon besteht, dürfte das eigentlich keine Schwierigkeit sein.
Also ich habe darum mit dem Kopf geschüttelt, was der Hörer ja nicht gesehen hat. Ich habe ungefähr 10, 15 Interviews dazu geführt mit Urheberrechtlern. Die kann man alle nachlesen bei allreiz.info darum. Das würde jetzt zu weit führen, die Argumentation darzulegen. Und die haben sich alle dagegen ausgesprochen und sehr tiefgründig argumentiert. Das muss man nachlesen.
Und nicht nur die, sondern auch BDI zum Beispiel. Also unverdächtig, genau. Oder der Bundesverband der deutschen Pressesprecher, die ja auch nicht in Verdacht stehen, sozusagen hier verlegerfern zu sein.
Also das würde jetzt zu weit führen, das jetzt hier auszuargumentieren. Ich wollte noch zu ACTA sagen, dass ich das ein bisschen anders rezipiert habe halt. Ne? Also das anonymes Video damals, da war der Punkt, dass das halt schon 2 Jahre älter war, was niemand mitbekommen hat. Also dass es zu einem Zeitpunkt erstellt worden ist, als es noch viel verschärfter war, die Idee von ACTA. Und das andere ist, dass wir halt sehr viel auch mit Urheberrechtlern, auch Unverdächtigen gesprochen haben, die zwar auch die Meinung geteilt haben, dass diese ganzen schlimmen Sachen da nicht drinstehen, dass es aber möglich ist, dass es also sozusagen den Spielraum zulässt, diese ganzen, sagen wir mal, negativen Dinge durchzusetzen, die eine Meinungsfreiheit beeinträchtigen können und so weiter. Und dass darum halt auch viele, so habe ich es gemerkt, sehr seriöse Wissenschaftler eben dagegen waren. Also ich würde dieser Argumentation jetzt nicht folgen wollen, dass man da mit irgendwie falschen Argumenten hantiert hat. Und vielleicht noch eins, es war halt natürlich ein internationaler Vorgang, man hatte noch ganz andere Lobbygruppen, also da ist nochmal eine ganz andere Wucht dahinter als bei so einer Sache wie dem Leistungsschutzrecht, was ja doch sehr auf Deutschland erstmal relativ begrenzt ist.
Iris?
Ich stimme dir im letzten Punkt absolut zu. Ne? Das ist, stimmt, Leistungsschutzrecht ist jetzt erstmal was speziell Deutsches. Wenn wir jetzt nochmal zu ACTA kommen, ist natürlich echt von der Thematik her ganz schön krass, aber okay, nochmal zu ACTA. Da ist es in der Tat so, dass argumentiert wurde, wir hatten einen Kenntnisstand, der war schon 2 Jahre alt. Deswegen habe ich mir halt auch den Kenntnisstand, den 2 Jahre alten, auch nochmal angeguckt, mir die geleakten Dokumente durchgelesen. Ich musste sie, um ehrlich zu sein, wirklich 3-mal lesen, um die erstmal zu raffen, weil das echt kompliziert ist, auf Englisch auch noch.
Das muss man nochmal kurz erklären. ACTA ist das Anti-Piraterie-Abkommen, was sozusagen geschaffen werden sollte und einschloss natürlich auch den Kopierschutz, glaube ich. Ne? Also
es hat ein Internet-Chapter. Also es hat ein Internet-Kapitel, wie dort halt eben die Urheberrechte besser durchgesetzt werden können.
Also die gefälschte Markenuhr ist natürlich nach wie vor ein Grund zu sagen, hier wird ein Produkt geschützt, aber bei bestimmten urheberrechtlichen Werken, die im Internet nicht mehr zu kontrollieren sind, weil wenn man sie kontrolliert, fordert das den ganzen Überwachungsstaat. Da gab es dann diese Kritik.
Naja, und das ist halt wieder so eine Begrifflichkeit, die ich echt problematisch finde, Überwachungsstaat. Also weil selbst in diesen geleakten Dokumenten, die immer herangezogen wurden mit, ach guckt, seht mal, was eigentlich die eigentliche Intention von ACTA war. Die wollten Internetsperren einführen, die wollten Kontrollen einführen. es steht halt ausdrücklich in diesem Dokument schwarz auf weiß, das wird nicht gefordert. Es darf nicht sein, dass es zu Kontrollen kommt. Es darf nicht sein, dass der Online-Service-Provider aktiv Rechtsverletzungen aufspüren muss. Es darf nicht sein, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Das steht da alles drin. Und man muss es halt natürlich lesen und verstehen. Was kompliziert ist, das verstehe ich auch. Aber zu behaupten, das stünde da alles nicht und es wäre alles falsch und es wäre irgendwie gelogen und Lobbygruppen und so. Also ich muss jetzt sagen, nachdem ich echt sämtliche Dokumente gelesen habe und mit den Beteiligten gesprochen habe und auch mit Urheberrechtsexperten, Professoren an Unis. Also da hat sich da wirklich bei mir ein Bild gezeichnet, was mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert hat, wie halt auch teilweise die Diskussion um das Urheberrecht im Netz geführt wird.
Dazu kommen wir gleich, denn was mich gewundert hat an der E-Petition, dass sie nicht erfolgreich war, war, normalerweise verstehen ja Menschen, die mit dem Internet umgehen können, dieses für ihre Zwecke, ich sag mal, zu gebrauchen, dass eine Multiplizierung ihrer eigenen Ideen dabei rauskommt. Aber dazu gleich. So, und jetzt möchte ich nochmal meine Studiogästin Iris Marx vorstellen. Ich hatte ja erwähnt, sie macht bei RBB Klartext den einen oder anderen Beitrag zum Thema Urheberrecht und Piratenpartei und so weiter. Hören wir mal ganz kurz in die Ausgabe vom September hinein.
Mantra, das. Ein wirkungskräftiger Spruch, eine magische Formel, eine Art Leitsatz. Als Mantra der Piraten kann man den Wunsch bezeichnen, das Urheberrecht ändern zu wollen. Es war sogar mit ein Grund für die Gründung, damals im Jahr 2006. Selbst ihren Namen wählten sie in Anlehnung an das ungehinderte Kopieren, Teilen, Weiterverarbeiten geschützter Werke im Netz. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, das Urheberrecht sei ein Hindernis für die Kreativität. Im Grundsatzprogramm der Piraten steht das geistige Eigentum in Anführungszeichen. Christopher Lauer, Fraktionsvorsitzender der Berliner Piraten, kündigte daher schon vor einem Jahr Folgendes an.
Wir müssen da ein schlüssiges Konzept zur Bundestagswahl vorlegen, weil sonst machen wir uns komplett zum Obst, das ist mir auch klar.
Eigentlich arbeiten die Piraten auf Bundesebene an einem Konzept. Doch der Berliner Christopher Lauer legte nun, piratenuntypisch, im Alleingang ein Papier vor. 14 Seiten lang ist sein Entwurf, der die Grundlage für eine Bundesratsinitiative sein soll. Man möchte vermuten, dass sich darin zumindest ansatzweise die Visionen der gesamten Partei wiederfinden. Was man findet, sind jedoch vor allem Worte wie Klarstellung oder Ergänzung. Er ändert nichts an dem Problem der privaten Nutzung von Musik oder Filmen im Netz. Auch nicht an den unverhältnismäßigen und gewerbsmäßigen Abmahnungen.
Soweit nur ein kurzer Ausschnitt. Man kann diesen Beitrag auch noch bei YouTube nachsehen und ich glaube auch in der RBB-Mediathek. Iris, das ist eigentlich ein normaler Job, den du da machst. Insofern normal, als dass man sich einem Phänomen stellt, es versucht zu recherchieren und dann in eine Form 6-7 Minuten hineinbringt. Aber diesmal war es anders. Warum?
Naja, also es ist ja in der Tat so, dass das politische Magazin immer kritisch hinterfragen muss. Also Lust hat man dazu auch nicht immer, aber ich meine, irgendwer muss den Job halt machen. Also befasst man sich damit, die legen jetzt endlich dieses Urheberrechtsding auf den Tisch. Man hat darauf lange gewartet und ist natürlich total gespannt, was steht drin und was sind jetzt deren Vision. Und okay, dann ist natürlich der erste Gang, man guckt sich dieses Ding an, fragt dann halt Herrn Lauer, geben Sie uns dazu ein Statement. Und das ist dann ehrlich gesagt wirklich ausgeartet. Ne? Also er hatte eine Woche vorher schon Bescheid bekommen, er hat die Fragen sogar schon zugeschickt bekommen, das macht das politische Magazin eigentlich nie, aber er hat sie wirklich komplett bekommen. Meine Kollegin meinte noch, Iris, da warst du aber sehr ehrlich, da hast du ja wirklich alle kritischen Sachen reingeschrieben, ja, haben wir gemacht. Dann hat er irgendwie einen ganz obskuren Drehort angegeben und auch eine Uhrzeit, 5.30 Uhr in der Früh, und hat halt auch einen Tonfall in den Mails, also es lief per E-Mail die Anfrage, angeschlagen, der mich echt total erstmal auch umgehauen hat. Ne? Also es kamen dann immer so Andeutungen, was mit meiner Doktorarbeit denn sei, und also mich so ein bisschen meine Kompetenz in Frage gestellt, und es war schon echt irgendwie so ein bisschen eklig. Letztendlich hat er dann freitags, also ein paar Tage vor der Sendung, abgesagt. Und es war für uns dann okay, haben wir dann halt eben auch mitgearbeitet. Ich hatte noch mit einem Kollegen von ihm ein Interview geführt, mit einer Juristin ein Interview geführt. Also insofern waren unsere Recherchen abgeschlossen. Montags hatten wir dann halt eine Kurzankündigung für den Beitrag im Netz. Das hatte er dann zum Anlass genommen, uns zu unterstellen. Wir hätten ja schon vorher alles gewusst und es wäre alles abgekatert und man sollte sich einem politischen Magazin um Gottes Willen nicht stellen und das wäre alles ganz, ganz furchtbar und hat halt die Tatsachen total verdreht.
Nun ist das ja, ich glaube, ein normales Geschäft, also weil du sagtest, politisches Magazin, solange es das gibt, in der ARD gibt es immer wieder Gegendarstellungsversuche, Kritik und Beschimpfungen, da müssen sich die Senderchefs irgendwie vor die Autoren stellen oder man muss auch dann zugestehen, dass man vielleicht unsauber recherchiert hat. Christopher Lauer wirft dir vor, du seist tendenziös. Es werden eine halbe Stunde oder länger aggressiv immer wieder dieselben Suggestivfragen gestellt, am Ende wird das denkbar dümmste Zitat in einen tendenziösen Bericht geschnitten. Dazu muss man sagen, natürlich muss geschnitten werden, weil so ein 6-Minuten-Beitrag und wenn man da 10 Minuten Interviews führt, muss man ja Teile rausnehmen. Aber das ist ja normales Alltagsgeschäft. Aber welche neue Qualität hat das nach deiner Meinung dennoch bekommen?
Um ehrlich zu sein, ich habe absolut keine Ahnung, weil ich habe in der Tat mit Christopher Lauer 2 Interviews geführt, die waren super lang. Im Nachgang hat er sich bei mir bedankt, dass es echt tolle Interviews waren, die ihm irgendwie weitergebracht hätten, weil er hat es dann sehr geschätzt, dass ich ja quasi jemand, der das Urheberrecht so ein bisschen sich mit damit auskennt, mit ihm da wirklich richtig diskutieren konnte. Und deswegen war ich echt völlig von den Socken, als dann das da in seinem Blog stand. Ne? Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass es Kollegen gibt, die irgendwie immer dieselbe Frage stellen, bis der Gesprächspartner dann ausrastet und dann nimmt man genau den Ausraster. Aber das sind genau eigentlich Sachen, die ich nicht gemacht habe. Natürlich muss man auch sehen, wir fragen immer nach, der Politiker weicht aus, wir fragen nochmal nach, der Politiker weicht wieder aus. Es ist natürlich irgendwo eine unbefriedigende Situation für beide Seiten, aber sich dann dahinzustellen und ich bin das Opfer und die böse Frau Marx, das ist irgendwie schräg.
Aber Shitstorm ist vielleicht das, was du dann, so kann man es ja beschreiben, dann erleben musstest. Also eine Flut von beleidigenden E-Mails. Kannst du da kurz inhaltlich zitieren?
Also um ehrlich zu sein, ich traue mich überhaupt nicht mehr, mich selber zu googeln. Da habe ich echt keinen Bock drauf, also weil das wirklich nicht schön ist. Das sind ja mehrere Beiträge gewesen. Es war jetzt nicht nur der zum Urheberrecht der Piraten, sondern es war auch zum Thema ACTA. Da habe ich 10.000 E-Mails bekommen. Da hieß es dann nur Fuck you, Bitch. Dann habe ich Porno-Clips zugeschickt bekommen, wo halt, ich bin dunkelhaarig, eine dunkelhaarige Frau, anal gewamst wird, sage ich jetzt mal, so vorsichtig. Nachts Telefonanrufe, meine Adresse, meine Privatanschrift ist ins Netz gestellt worden mit Telefonnummern und allem drum und dran. Und natürlich immer wieder dieses offene, Iris Marx, Lobbybitch und die hat ihre Journalistenausbildung bei Springer gemacht, ist ganz schlimm. Und also das ist einfach, sind einfach keine schönen Sachen, die da im Netz über mich stehen. Ich gucke da auch ehrlich gesagt nicht mehr rein.
Vera, hast du schon mal ähnlich vergleichbar? Du beschäftigst dich ja auch mit diesem Thema.
Nein, erlebt. Ich hatte nur mal einen kleinen Shitstorm, aber nach dem, was ich jetzt hier höre, weiß ich, dass das, glaube ich, gar keiner war.
Gut, wir müssen sozusagen das in die Debatte werfen. Das geneigte Medienmagazin ist jetzt am Ende der Sendezeit. Also Shitstorm sollte vielleicht doch nochmal ein Thema sein, glaube ich, inwieweit man mit anderer Meinung umgeht. Stichwort, die Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und wie kann man denn diese Meinung tatsächlich so formulieren? Und da hilft vielleicht das Lobo-Buch, da haben wir vielleicht wieder die Klammer, vielleicht auch Verständnis für andere Seiten zu entwickeln, indem man einfach mal offen ist und sich überlegt, wie ist die Position des anderen? Stichwort Perspektivwechsel.
Radio 1. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahl der elektrischen Kraft.